Hallo, liebe Zuhörer. Das Thema der heutigen Sendung lautet Kunst und Menschenrechte. Wir wollen darüber reden, wo es hierzu Berührungspunkte gibt.
Ja, Kunst wurde schon immer dafür benutzt, auf Ungerechtigkeiten und Verletzungen von Menschenrechten hinzuweisen. Dafür finden sich unzählige Beispiele in der Literatur, im Theater oder in der Malerei.
Aber auch in der Bildhauerei, in Musik und Film setzen sich viele Künstler mit Menschenrechtsverletzungen auseinander und prangern sie an.
Und allen Kunstschaffenden ist der Anspruch auf künstlerische Freiheit gemein. Dies bedeutet, die Vielfalt der Ausdrucksformen nutzen zu dürfen, ohne Zensur durch Regierungen, ohne politische Einflussnahme oder Druck von nichtstaatlichen Akteuren. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der kreative Prozess, der zu dem Kunstwerk führt, ohne Angst vor Repressalien möglich sein muss.
Aber oft sieht es ganz anders aus. Viele Künstler werden in ihren Heimatländern drangsaliert, inhaftiert und mundtot gemacht. Viele verlassen deshalb ihre Heimat und leben im Exil.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch Künstler, die sich von ihrer Regierung instrumentalisieren lassen und mit ihrer Kunst andere diskriminieren und demütigen.
Aber welche Möglichkeiten hat Kunst denn überhaupt? Wo können die Künstler gesellschaftspolitischen Einfluss nehmen?
Kunst kann durch Kritik und Kreativität Pionierarbeit für gesellschaftlichen Wandel leisten. Kunst kann in diesem Sinne Missstände aufzeigen oder neue Horizonte, Utopien und Visionen aufspüren. Damit kann Kunst dynamische Bewegungen zwischen Ästhetik, Politik und Gesellschaft schaffen und gesellschaftliche Veränderungen einleiten.
Seit der Jahrtausendwende wird außerdem von einem Social Turn in der Kunstwelt gesprochen. Was ist damit gemeint, Gabi?
Der Social Turn bringt eine Veränderung der Kunst mit sich. So etabliert sich Kunst zunehmend als eine soziale Praxis, die Menschenrechtsthemen in ihren Fokus rückt. Häufig wird sie dort aktiv, wo andere Handlungsräume fehlen.
Also kann Kunst zu einem direkten politischen Instrument werden. Sie stellt Bestehendes in Frage. Sie erweitert den Möglichkeitshorizont und stärkt die Menschenrechte. Aber, und das darf nicht vergessen werden, sie kann sich aber auch gegen die Menschenrechte wenden.
Wir wollen aber doch erstmal feststellen, dass Kunst überwiegend als Instrument angesehen wird, Menschenrechte zu verteidigen oder auf die Missachtung von Menschenrechten hinzuweisen.
Wir merken schon, dass hier Zündstoff für viele Konflikte zu finden ist. Mit Musik kann man viele Menschen erreichen. Wie ist das mit musikalischen Beiträgen zu dem Thema Menschenrechte, Gerold?
Musik war schon immer ein Mittel, um Protest auszudrücken. Missstände wurden und werden in Musiktexten verarbeitet und angeprangert. So entwickelte sich zum Beispiel aus dem Leid der Sklaven auf den Baumwollplantagen der Blues.
Spontan fällt mir natürlich das Lied der Moorsoldaten ein, da es ja leider hier aus der Gegend stammt. Und der Klassiker ist natürlich Blowin' in the Wind von Bob Dylan.
Ja, oder Get Up, Stand Up von Bob Marley. Ich glaube aber, eine Aufzählung aller Protestlieder führt hier zu weit.
Durch die sozialen Medien verbreiten sich heutzutage diese Lieder sehr schnell und können Regierungen nervös machen. So wurde auf Kuba der einzige Kampfslogan der Revolution Vaterland oder Tod zum Titel des Protestsongs Vaterland und Leben umgewandelt. Nach 60 Jahren wünschen sich die Kubaner ein Leben in Frieden und Freiheit. Die Regierung bezeichnet die Musiker als Vaterlandsverräter.
In Kolumbien protestieren die Menschen mit der Hymne Guardia Fuerza gegen Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Sie wurde von einem Mitglied der indigenen Bevölkerung komponiert. Mittlerweile wurde dieses Lied von bekannten Musikern aufgenommen. Es ist im Radio ein Ohrwurm und auf YouTube ein Renner. Sogar das Philharmonische Orchester Bogota hat es interpretiert. So etwas kann keine Regierung mehr ignorieren.
Ihr kennt doch sicher auch das Lied Bella Ciao. Dieses Partisanenlied aus dem 19. Jahrhundert wurde auf Arabisch übersetzt und diente den Protesten im Irak und im Libanon. Wollen wir hoffen, dass politische Veränderungen damit angestoßen werden?
Glücklicherweise nutzen viele Musiker ihre Popularität, um für die Menschenrechte zu werben. So gründete der Italiener Alessio Allegrini 2009 das Human Rights Orchestra, um die Öffentlichkeit für Menschenrechtsfragen zu sensibilisieren und Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen. Musik ist mehr als Unterhaltung, sagt er.
Die Mezzosopranistin Christina Daletska ist in der Ukraine geboren und lebt heute in der Schweiz. Als Botschafterin von Amnesty International ist sie für die Verbindung zwischen Menschenrechten und der klassischen Musik zuständig. Das Thema Sexismus liegt ihr besonders am Herzen.
Ja, sie sammelt sogar vor ihren Auftritten Unterschriften an Infoständen oder singt Lieder, die Amnesty International gewidmet sind. In einem Interview erinnert sie an Luigi Nono und Ludwig von Beethoven, die sich schon früher für eine bessere Welt einsetzten.
Ganz großartig finde ich, dass sich anlässlich des 50. Jahrestags der Gründung von Amnesty International damals 80 Künstler zusammentaten und eine CD mit dem Titel Chimes of Freedom veröffentlichten. Der Erlös floss in die Arbeit von Amnesty International.
Ein tolles Projekt. Mir fällt dabei noch ein, dass wir anlässlich der Jahresversammlung von Amnesty in Papenburg die Artikel der Menschenrechte sogar gesungen haben. Der Komponist Axel Schulz hatte sie vertont.
Ja, und neben der Musik finden sich auch im Film viele Beispiele für die Auseinandersetzung mit dem Menschenrecht.
Genau, es gibt einige Filmfestivals zu diesem Thema, zum Beispiel das Human Rights Festival in Berlin und in Nürnberg.
Es gibt sogar ein Human Rights Film Network, Gerold, welches mehr als 50 Festivals im Jahr weltweit auf die Beine stellt.
Unsere Amnesty-Gruppe in Papenburg begleitet immer wieder Vorführungen im Kino, wenn dort ein Film gezeigt wird, der die Menschenrechte behandelt. Wir dürfen dort dann einen Infotisch aufstellen und um Unterschriften werben.
Wisst ihr noch, wie zur Vorstellung des Films Fünf Jahre Leben Murat Kurnaz persönlich in Papenburg ins Kino kam und berichtete, wie es war in Guantanamo? Da waren wir alle sehr betroffen.
Und vor einigen Wochen waren wir wieder im Kino. Es wurde der Film She Said gezeigt, der den Skandal um Harvey Weinstein schildert und sexuelle Gewalt anprangert.
Wie bei der Musik gibt es auch beim Film unzählige Beispiele für die Auseinandersetzung mit den Menschenrechten. Damit gelingt es den Filmschaffenden hoffentlich, ein breites Publikum auf Missstände aufmerksam zu machen.
Ja, aber auch sie sind vor Repressalien nicht gefeit. So sind zum Beispiel im Iran mehrere Regisseure in Haft, weil sie in einem offenen Brief Proteste gegen Polizeigewalt und Korruption unterstützt hatten. Die Regierung wirft ihnen unter anderem vor, die psychologische Sicherheit der Gesellschaft gestört zu haben.
Aber wir wissen, dass sie für die Regierung unbequem sind und so mundtot gemacht werden sollen. Zum Glück setzen sich viele Filmkollegen für sie ein, hoffentlich mit Erfolg.
Gerade das Medium Film eignet sich aber auch ganz besonders, um Propaganda und Ideologien unter das Volk zu bringen.
Im Ersten Weltkrieg wurden Filme zum ersten Mal bewusst als Propagandainstrument zur Meinungsbildung im Sinne der jeweils erklärten Kriegsziele eingesetzt. So gelang zum Beispiel 1916 mit dem Film The Battle Cry of Peace binnen weniger Monate die deutschenfreundliche Einstellung der Amerikaner in deutschen Hass umzupolen.
Wie wir wissen, nutzen die Nationalsozialisten Dokumentar- und Spielfilme für ihre Kriegspropaganda und für die Verbreitung ihrer ideologischen Ziele. Dasselbe geschah im faschistischen Italien oder in der kommunistischen Sowjetunion.
Diese Art der Manipulation konnte allerdings nur gelingen, weil zahlreiche Filmschaffende die Unrechtsregime dabei unterstützten. Teilweise freiwillig oder so manches Mal auch unter Zwang.
Kommen wir dann jetzt zur Malerei. Erst kürzlich gab es in der Kunsthalle in Emden eine Ausstellung mit dem Titel Nolde Rolfs – Zwei Künstlerleben.
Dem Besucher der Ausstellung wurde während der Betrachtung der schönen Gemälde klar, dass Kunst und Menschenrechte eng miteinander verknüpft sind.
Ja, genau. Die meisten von uns erinnern sich sicherlich noch an den Roman Deutschstunde von Siegfried Lenz. Der Hauptprotagonist ist der Maler Max Ludwig Nansen. Emil Nolde dient ihm dann als Vorlage.
Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden seine Gemälde als entartete Kunst bezeichnet und zum Teil vernichtet. Auf der anderen Seite zeigte der echte Maler Emil Nolde eine starke pro-nationalsozialistische Gesinnung. Einige seiner Bilder zeugen von erheblichen rassistischen und insbesondere auch antisemitischen Einstellungen.
So findet sich hier ein reales Beispiel für die vielfältige Verknüpfung von Kunst und Menschenrechten. Einerseits die Unterdrückung der Meinungsfreiheit durch ein totalitäres System in Form von der Zensur der Kunst. Andererseits die Instrumentalisierung der Kunst zum Ausdruck von Rassismus.
Wer sich im Internet auf die Suche nach Bildern zum Thema Menschenrechte macht, findet ohne weiteres 550.000 Hinweise. Ein paar von ihnen wollen wir hier beschreiben.
Da gibt es zum Beispiel ein sehr wichtiges Bild aus dem Jahr 1789. Es trägt den Titel Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Es wurde von dem Maler Jean-Jacques-François Le Barbier anlässlich der Verabschiedung der Menschenrechte durch die französische Nationalversammlung entworfen. Diese gilt als Vorlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948.
Zahlreiche Künstler und Künstlergruppen haben sich seitdem immer wieder mit dem Thema Menschenrechte, Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit oder Gleichberechtigung auseinandergesetzt.
So entstand 2012 in Belgien unter dem Namen Newtopia, The State of Human Rights, die erste große internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst, die sich dem Thema Menschenrechte widmete. Die Hälfte der teilnehmenden 70 Künstler kommt aus Staaten, in denen die Grundrechte nicht geachtet werden bzw. wurden.
Amnesty International und Human Rights Watch waren Partner dieser Ausstellung. Zu sehen war unter anderem der berühmte Holzschnitt von Thomas Klipper, Auswanderung nach Europa via Lampedusa. Er zeigt ein kleines Boot, überfüllt mit Flüchtlingen mitten im Meer.
Auch danach gab es Unterstützung der Arbeit von Amnesty International. 2019 schloss sich eine Künstlergruppe zusammen, um sich für die Menschenrechte einzusetzen.
Unter anderem gehören dieser Gruppe Yoko Ono und Gerhard Richter an. Sie gaben sich den Namen Art 19. Damit beziehen sie sich auf den Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Der lautet, jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. In einer handgefertigten Leinenbox werden die signierten Grafiken zugunsten von Amnesty International vertrieben.
Die beeindruckende Liste der KünstlerInnen, die sich im Projekt Art 19 zusammengefunden haben, ist ein Zeichen ihres unermüdlichen Engagements für die Menschenrechte. Genau zu einer Zeit, in der die Welt eine starke, unüberhörbare und sichtbare Menschenrechtsbewegung braucht.
Anlässlich der 60-Jahr-Feier von Amnesty International im Jahre 2021 gab es in Karlsruhe den Startschuss für eine Wanderausstellung mit dem Titel Pictures for the Human Right. Was wurde da denn gezeigt, Gerold?
Die 30 Artikel der Menschenrechtserklärung dienten als Vorlage für die Gemälde und Fotos dieser Ausstellung. Als Open-Air-Präsentation riefen sie eindringlich die Menschenrechte in Erinnerung.
Und darüber hinaus führt Amnesty International auch immer wieder Kunstauktionen durch, deren Erlös der Menschenrechtsarbeit zugutekommt. Und was ich ganz toll finde, nicht nur regionale Amnesty-Gruppen wie Papenburg oder Bochum ergreifen solche Initiativen, sondern sogar das bekannte Auktionshaus Sotheby's unterstützte im November 2022 eine internationale Kunstauktion zugunsten von Amnesty.
Abseits von Ausstellungen gibt es auch einzelne Künstler, die sich dem Thema Menschenrechte in ihrem Werk widmen. Aus unterschiedlichen Motiven stellen auch sie ihre Werke unter das Thema Menschenrechte.
Ja, aktuell gibt es eine Ausstellung der Künstlerin Niki de Saint-Phalle in der Kunsthalle in Frankfurt, Kunsthalle Schirn. In ihrer Kindheit erlebte die Künstlerin körperliche Gewalt und Missbrauch. Bekannt sind ihre wohl provokanten Nanas, mit denen sie das Erlebte verarbeitete und anklagend auf Missbrauch von Frauen aufmerksam machte. Ebenso wurde die Stigmatisierung durch AIDS, das Recht auf Abtreibung oder die amerikanischen Waffengesetze zu Themen ihres künstlerischen Schaffens.
Auch die afghanische Künstlerin Nabila Horaksch hat sich mit Unterdrückung und Gewalt auseinandergesetzt. Als Kind war sie bereits vor den Taliban geflüchtet. Später kehrte sie nach Kabul zurück und beschäftigte sich in einer jungen Künstlergruppe mit zeitgenössischer Kunst. Traurigerweise mussten sie und ihre Familie nach der erneuten Machtergreifung der Taliban im August 2021 abermals fliehen. Heute lebt sie in Hamburg.
Auch die Literatur beschäftigt sich häufig mit Menschenrechtsthemen. Autoren erzählen in Romanen und Sachbüchern von Ungerechtigkeiten und Unterdrückung.
Häufig verarbeiten sie in ihren Texten ihr eigenes Schicksal. Sie nutzen so die Möglichkeit, die Öffentlichkeit auf Missstände aufmerksam zu machen. Dies ist ihnen oft erst möglich, wenn sie ihr Land verlassen haben. Denn mit Zensur und Repressalien im Nacken ist ein freies Schreiben häufig nicht machbar.
Ja, Worte sind gefährlich, wenn sie auf Fanatiker treffen oder auf Staaten, deren Machthaber sich auf Fanatismus stützen. Die Angst vor dem dichterischen Wort, sie sitzt den vermeintlichen Mächtigen tief in den Knochen. Denn Worte können erklären und Worte können aufklären und sie überdauern.
In der Geschichte gab es vielfach Bücherverbrennungen. Während des Nazi-Regimes gingen viele Schriftsteller ins Exil, weil sie nicht mehr frei schreiben konnten.
Leider hat die Bedrohung für Autoren weltweit nicht abgenommen. Auch heute fliehen viele Literaten aus ihren Heimatländern, um aus der Ferne mit ihren Texten etwas zum Besseren zu bewegen.
Jedes Jahr am 15. November, dem Writers in Prison Day, macht der in London ansässige Pen International auf Schicksale inhaftierter oder verfolgter Autoren aufmerksam. Erinnert wird auch an solche, die sterben mussten, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnahmen.
Mit einer Case-List richtet der Pen jeweils auf 4 Autoren besondere Aufmerksamkeit, die beispielhaft für Unterdrückung stehen. Im November 2022 waren es Autoren aus Simbabwe, Guatemala, Iran und der Ukraine bzw. Russland, 2021 aus China, Vereinigte Arabische Emirate, Kuba und die Türkei.
Laut Cornelia Setsche, Vizepräsidentin und Writers in Prison Beauftragte des deutschen PEN, gibt es weltweit rund 100 Staaten, in denen Schriftsteller Menschenrechtsverletzungen erfahren. Sie fordert die demokratischen Staaten auf, ihre Werte auch dort zu verteidigen und ihre Beziehungen zu diesen Staaten zu überdenken. Als Beispiel nennt sie China, Indien, Ägypten und Katar.
Ein prominentes Beispiel ist der Schriftsteller Salman Rushdie, der seit mehr als 30 Jahren vom Iran wegen seiner satanischen Verse verfolgt wird und seitdem im Exil lebt. Im August 2022 war er einer lebensgefährlichen Messerattacke ausgesetzt. Aber er hat sich in all den Jahren nicht den Mund verbieten lassen. Wie mutig, finde ich.
Es ist eine traurige Tatsache. Künstler, die sich mit Menschenrechten beschäftigen, sind als politisch kritische Akteure öffentlich sichtbar. Damit sind sie, wie viele andere auch, selber politischer Verfolgung und Unterdrückung ausgesetzt.
Ein sehr bekannter Künstler, der wegen seiner Arbeit verfolgt wurde, ist auch der chinesische Konzeptkünstler Ai Weiwei. Wegen seines politischen und gesellschaftlichen Engagements wurde sein Atelier in China im Januar 2011 abgerissen. Ai Weiwei wurde kurze Zeit darauf inhaftiert und Amnesty International hat sich mit vielen anderen Menschen für seine Freilassung eingesetzt. Wisst ihr das noch? Später wurde der Künstler in der Akademie der Künste in Berlin aufgenommen. Dort konnte er erst 2015 eine Gastprofessur annehmen, weil er vorher ja nicht aus China ausreisen durfte. Inzwischen lebt er in Portugal.
Als Reaktion auf die Verfolgung von Künstlern wurde 2018 die Martin-Roth-Initiative ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Instituts für Auslandsbeziehungen, kurz IFA, und dem Goethe-Institut. Was genau macht das IFA, Gabi?
Das IFA ist Deutschlands älteste Mittlerorganisation. Es engagiert sich weltweit für ein friedliches und bereicherndes Zusammenleben von Menschen und Kulturen. Es agiert als Kompetenzzentrum der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und fördert den Kunst- und Kulturaustausch in Ausstellungs-, Dialog- und Konferenzprogrammen. Mit seiner weltweiten Vernetzung setzt es auf langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das Institut wird vom Auswärtigen Amt, dem Land Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt Stuttgart gefördert.
In ihrem Grußwort zur Gründung der Martin-Roth-Initiative verwies Michelle Müntefering, Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, auf die Bedeutung von Programmen zum Schutz verfolgter zivilgesellschaftlicher Akteure. Sie sagte:
Auf der ganzen Welt wird die Meinungsfreiheit zunehmend eingeschränkt. Vielerorts ist es mittlerweile brandgefährlich, seine Meinung zu sagen oder kritisch zu berichten. Mit Programmen wie der Martin-Roth-Initiative schaffen wir Räume der Freiheit und des Austauschs in einer Zeit der Abschottung. Internationale Kulturpolitik, die Stärkung der Zivilgesellschaft und der Schutz der Menschenrechte gehören zusammen. Das ist ein Grundpfeiler unserer Außenpolitik.
Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts, ist überzeugt, dass Kunst und Kultur tiefgreifend zum gesellschaftlichen Wandel beitragen können. Da der Druck auf Künstler weltweit wächst, gewinnen Schutzprogramme immens an Bedeutung. Das Goethe-Institut stellt physische Schutzräume zur Verfügung, um den Druck zu nehmen. Die Martin-Roth-Initiative ist ein weiteres wichtiges Instrument, um Schutz zu bieten. Ich frage mich, ob Kunst auch selber zum Streitauslöser im Rahmen von Menschenrechtsarbeit werden kann.
Natürlich, gerade die aktuelle Kolonialismusdebatte hat hierfür einige Beispiele. 1774 kehrte der britische Entdecker James Cook nach London zurück. Er brachte einen jungen Polynesier namens Omai mit, der als exotische Sehenswürdigkeit in London ausgestellt und bestaut werden konnte. Darüber hinaus wurde er von verschiedenen Malern porträtiert. Das wohl beste Werk entstand 1776 durch den Maler Sir Joshua Reynolds.
Erst vor kurzem erlangte dieses Bild Berühmtheit, als es auf einer Auktion auf 50 Millionen britische Pfund geschätzt wurde. Man kann wohl zu Recht unterstellen, dass Omai als mit Gewalt nach London entführtes Schauobjekt ein Opfer von Rassismus wurde und ja, eigentlich immer noch ist.
In ähnlicher strittiger Weise steht die gegenwärtige Debatte um die Rückgabe der sogenannten Benin-Objekte in Zusammenhang mit dem Erbe des Kolonialismus. Ausgerechnet das neu eröffnete Berliner Humboldt-Forum steht da in der Kritik.
Was wirft man ihm denn vor?
Es wird kritisiert, dass nicht der richtige Umgang mit den Exponaten gefunden wurde, die als Raubkunst der Kolonialzeit gelten. Auch Amnesty International machte darauf in seinem Journal im Januar 2023 aufmerksam.
Als Nachfahre des Völkerkundemuseums verfügt das Humboldt-Forum über 500.000 Exponate einer ethnologischen Sammlung. Bekanntlich haben gerade die Völkerkundemuseen ihren Teil dazu beigetragen, rassistische Ressentiments populär zu machen.
Und wie hat das Humboldt-Forum dann auf die Kritik reagiert?
Zunächst weigerte es sich, die Benin-Objekte an Nigeria zurückzugeben und wies auf den angeblich rechtmäßigen Erwerb hin. Im Dezember 2022 wurde letztlich ein Teil der Skulpturen durch die Außenministerin an Nigeria übergeben. Allerdings ist auch dies nicht unumstritten, da die Besitzverhältnisse innerhalb Nigerias keinesfalls eindeutig sind.
Völlig anders geht übrigens das Leipziger Grassi-Museum mit diesem Thema um. Dort werden keine Benin-Objekte mehr ausgestellt. Stattdessen wird die Geschichte der Skulpturen durch nigerianische Künstler installiert.
Wusstet ihr eigentlich, dass Kunst auch als Reparation für Menschenrechtsverletzungen während der Kolonialzeit eingesetzt wird?
Na, das musst du etwas näher erklären, Andi.
1889 entwendete der Leipziger Geograf Hans Meyer den Gipfelstein des Kilimandscharo in Afrika und verschenkte diesen an Kaiser Wilhelm II. Die Künstlergruppe Para verkauft nun im Museum Grassi kleine Steine, die symbolisch Skrupel genannt werden. Aus dem Erlös soll der noch erhaltene Gipfelstein erworben und an Tansania zurückgegeben werden. Ein kleiner Skrupel steht übrigens schon bei einem unserer Amnesty-Mitglieder auf der heimischen Fensterbank.
Ah, eine coole Idee. Kunst kann aber auch menschenrechtswidrig missbraucht werden, nicht wahr?
Leider ja. Das hat man bei der letzten Documenta in Kassel im Sommer 2022 gesehen. Das dicht bemalte Banner mit dem Titel The People's Justice einer indonesischen Protestkünstlergruppe zeigte eindeutig antisemitische Darstellungen. Unter anderem wurde ein Soldat mit Schweinsgesicht abgebildet, der ein Halstuch mit Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift Mossad trug.
Hier wurde die künstlerische Freiheit wohl eindeutig missverstanden und kollidierte mit dem Menschenrecht auf Nichtdiskriminierung.
Aber wie ich weiß, hatte das Konsequenzen.
Ja, das Werk wurde zunächst verhüllt und später entfernt. Der Skandal war so gravierend, dass sogar die Bundesregierung eine Veränderung der Verantwortungsstrukturen der Ausstellung Documenta forderte. Künstlerische Freiheit bedeutet auch Verantwortung und hat unbedingt die Menschenrechte zu achten.
Doch daran hält sich längst nicht jeder. Im Januar 2023 wurde in St. Petersburg eine Ausstellung des Malers Alexei Tschitschow eröffnet. Der Ort der Ausstellung ist interessanterweise das neue Wagner-Zentrum.
Ja, Eigentümer ist tatsächlich Jewgeni Prigoschin, dem das gleichnamige private Militärunternehmen, die Söldnergruppe Wagner, gehört. Die Ausstellung trägt den Titel »Die neue Ordnung«. Wen wundert es, dass sie ausschließlich propagandistischen Zwecken dient?
Naja, sie ist ja schließlich, ich zitiere mal, »der dunklen Seite der amerikanischen Globalisierung gewidmet«. Was wird gezeigt?
Die Bilder zeigen einerseits zynische Parodien in Bezug auf westliches Militär, andererseits auch auf die Situation der Schwulen- und LGBT-Situation in Russland. Offensichtlich will Prigoschin nicht nur militärisch, sondern auch kulturell die Schlacht gewinnen.
Natürlich, da ist zum Beispiel das Hessische Staatstheater in Wiesbaden. In Zusammenarbeit mit Amnesty International gab es bis Januar 2023 die Oper Fidelio zu sehen. Bis zum 30. April wurde mit Aus einem Totenhaus eine weitere Opernproduktion gezeigt. Beide setzten sich mit dem Thema Gefangenschaft auseinander.
Bleiben Sie uns treu und mischen Sie sich ein.